Versicherung mit Leidenschaft. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Versicherung mit Leidenschaft. Mein Name ist Barbara Krauthahn, ich bin Teil der Akademie Vertrieb. Ja, und ich sage euch natürlich wieder, warum sitze ich oder stehe ich besser gesagt hier mit Kai und habe Lust, ein paar Worte dazu zu sagen. Kai habe ich in der ganzen Zeit, in der ich in der Assekuranz unterwegs bin, immer von Ferne betrachtet. Er immer im Norden, ich immer im Rheinland und habe öfter ihn mitbekommen und habe gedacht, das ist eine Persönlichkeit, die man auch nicht vergisst. Also das war immer so. Kai Mohr heißt er. Er wird gleich selber auch erzählen, was er macht. Und als es klar war, ich komme nach Hamburg, ich besuche, ihr heißt ja nicht Maklerdirektion, du wirst das gleich nochmal richtig stellen, wie es heißt. Und dann sagte die Kollegin, die Lotta, sagte, du, der Kai wird das mit dir machen, wird mit dir einen Podcast aufnehmen. Da habe ich mich sehr gefreut und habe gedacht, ich bin sehr gespannt, was ihn die letzten Jahre bewegt hat und warum er jetzt hier in diesem Büro steht mit mir. Ja, aber ich will euch nicht auf die Folter spannen. Kai, deine Bühne.
Ja, hallo Barbara. Schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ja, nochmal für die Zuhörer ganz kurz. Mein Name ist Kai Mohr, bin Hamburger, bin seit gefühlt einer Ewigkeit bei der Gotha. 1989 habe ich hier mal angefangen und das war schon nicht meine erste Station. Also jetzt könnt ihr alle vermuten, also die 60 winkt schon bald, aber es dauert zum Glück noch anderthalb Jahre. Ja, ich komme aus einer Versicherungsfamilie. Mein Großvater, mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, alle haben sie Versicherung gemacht, als es bei mir dann soweit war, als ich mal Realschüler war. Ich habe erstmal nur mit der Realschule mit Ende 15, Anfang 16 von der Schule gegangen. Ich dachte, um Gottes Willen, das war noch die Zeit, wo mein Papa, mein Opa mit Krawatte und Anzug losgerannt wird. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, sowas, und habe mich erstmal im Handwerk beworben. Das führte zu ein paar Einstellungsgesprächen, wo man mir erklärt hat, Herr Mohr, das mit Ihren beiden linken Händen, überlegen Sie nochmal, ob das Richtige ist. Und naja, bin ich dann irgendwann doch zu Papa gegangen, habe gesagt, aber nicht bei dir und nicht bei Opa in der Firma. Und habe mich dann am Markt beworben, durfte bei Opa einmal einen Einstellungstest für Azubis mitmachen, so zum Üben, um reinzukommen. Und bin dann 1984 angefangen bei der Nordstern-Versicherung. Als ich dann wirklich den Ausbildungsvertrag hatte, das waren so in der Zeit, in den 80er Jahren, da haben sich eher 300 Leute auf 4 Lehrstellen beworben und ich dann in der Berufsschule saß, dreizügig hier in Hamburg, war ich der einzige Realschüler, alles Abiturienten rum, so wie die damaligen Profile waren. Und irgendwie habe ich mir dann doch gedacht, da hat mein Vater doch was dran gedreht. Im Nachhinein hat sich es auch rausgestellt. Natürlich war er mit dem Underwriter und dem Feuerschreiber von der Nordstern-Versicherung sehr gut zusammen, Hamburger Börsenkreis und so weiter. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass natürlich musste ich den Test bestehen, aber dass ich dann in der Auswahl doch ein bisschen nach vorne gerückt bin. Aber es war super, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, gelernter Nordsterner. Für die Jüngeren, Nordstern ist mal aufgegangen in Colonia und Colonia ist mal irgendwann aufgegangen in AXA. Also das ist so meine berufliche Heimat, wo ich mal herkomme. Dann war das so als junger Mann, ich musste noch zur Bundeswehr. Die nächste junge Generation muss leider wieder hin. Schade, dass das so ist, dass die Rahmenbedingungen sich so entwickelt haben, dass das wiederkommen muss. Aber ich musste halt damals. Und während der Bundeswehr kam dann bei mir so das Thema, na, dann war ich junger Erwachsener, irgendwas musste doch nochmal für die Rübe tun. Habe mich dann ganz schnell zum Versicherungsfachwirt angemeldet.
Okay.
Und war aber schon nach der Ausbildung direkt in den Vertrieb gegangen beim Nordstern. War im Außendienst einer großen Generalagentur aus Schleswigkeit. Und da war das mit der Fachwirte-Geschichte irgendwie blöd, abends Kunden und irgendwie Schulbank drücken und dann gesagt, na gut, dann wechselst du jetzt nochmal, suchst du nochmal für 2 Jahre schön und schön einen Indienstjob.
Ja.
Wie gesagt, Hamburger Abendblatt aufgeschlagen, waren 2 Anzeigen damals drin, Helvetia und Gotha. Bei der Gotha hatte ich den ersten Termin. Bin immer noch da.
Und da warst du in der Niederlassung oder wo warst du?
Das war damals in der Filialdirektion aus Schleswigkeit der alten Feuerbank.
Ah, okay. Gelb oder blau? Gelb.
Das waren die Gelben.
Das waren die Gelben.
Und ein vergnügungssteuerpflichtiges Büro. 4. Stock mit Balkon hatte ich ein Zimmer. Blick auf die Außenalster, knallroter abendlicher Sonnenuntergang. Man war echt gerne im Büro.
Ja, aber ich meine, du bist ja auch alter Hamburger, ne?
Ja, ja, ich bin gebürtiger Hamburger, echter Hamburger bist du ja nur, wenn du 3 Generationen väterlicherseits und so weiter, das schaffe ich nicht.
Aha, okay.
Aber ich komme von hier, ich finde, Hamburg ist eine tolle Stadt. Ich habe in vielen Städten Deutschlands als junger Mensch mit meinem Vater, der ein paar Mal gewechselt ist, auch woanders gelebt. Ich bin gerne wieder im Norden und möchte, und da kommen wir vielleicht an der späteren Stelle nochmal dazu, ich sollte auch für die Gotha mal wieder weg. Das wollte ich nicht. Mhm. Das ist der Grund, warum ich heute Maklerbetreuer bei der Gotha bin, um das mal vorwegzunehmen und anzupassen. Ja. Ansonsten, ich habe bei der Gotha viel gemacht, ist ein toller Laden. Wie gesagt, ich habe einen Vertriebsindienst angefangen, dann fand ich das Lernen mit dem Fachwirt so schön, habe nebenbei noch angefangen zu studieren, habe also noch Betriebswirtschaft studiert. Habe nebenbei geheiratet, ein Kind gekriegt und war dann froh, dass ich auch ein paar Tage Urlaub hatte, weil das war in der Zeit die Klausurvorbereitung für das Studium. Und als ich mit dem ganzen Krempel dann fertig war, kam für die, die bei der Gotha schon länger dabei sind oder das so in den 90er Jahren kennen, jedes Unternehmen strukturiert um. Es kam die neue Unternehmensstruktur, ich sie damals bei der Gotha. Ja, wir dezentralisieren Stabsaufgaben und, und. Mhm. Ich war eigentlich auf dem Weg gerade von der Gotha weg, wieder in Außendienst zu einem anderen netten Versicherer hier in Hamburg. Da kam aber dann der damalige Niederlassungsleiter Jürgen Koberg von der Niederlassung Hamburg der Gotha an und sagte, Mensch, wir gründen hier ein Büro der Geschäftsführung. Das hörte sich natürlich erstmal toll an. Und da gibt es sowas wie einen Personalreferenten. Da gibt es jemanden, der so ein EDV-Team leiten soll für den Vertriebsunterstützung. Die sogenannten Gauss-Teams waren das damals. Mhm. Und dann so eine Orga-Referentenposition, das ist so eine Mischung Vertrieb, Personal damals gewesen, eingerichtet werden. Und die wollten mich tatsächlich für das Thema EDV. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Interessant. Da hätte ich dich jetzt gar nicht verortet.
Nee, ich mich auch nicht. Ich habe es auch dankend abgelehnt. Dann sagte er, ja, was ist denn hier mit den anderen Sachen? So eine Referentenstelle im Orga-Bereich. Und ich habe gesagt, ja, das ist schon eher was. Mhm. Ja, dann wurde ich halt Orga-Referent. Und damit wurde die Welt der Gotha für mich immer größer. Also bis dahin hatte sie sich auf Hamburg begrenzt. Man war dann doch häufiger mal in Köln. Mhm. Das Netzwerk interner Firma hat sich schnell erweitert dadurch, durch die Ausbildung. Bin dann eigentlich ein halbes Jahr lang immer zwischen Hamburg und Köln hin und her getingelt. So Vorbereitung, Ausbildung. Sowas, was man heute, glaube ich, in ein paar Tagen und viel online macht. Damals setzte man sich sonntagabends in den IC1, war es damals, der gerade neu war, und fuhr nach Köln. Und, das war so meine erste längeren Köln-Aufenthalte. War total spannend. Personalarbeit war dabei, Orga-Arbeit. Es war wirklich ein eigener Verantwortungsbereich, denn diesen Job in Hamburg und die Niederlassung, der war neu. Also man musste den auch neu selber ausgestalten. Also man hat nicht irgendwie Abschlag, sondern Motto, ich bin dein Nachfolger, erklär mal, wie es geht. Sondern man hat das selber neu aufgebaut.
Ganz spannend.
Ja, das war's. Wirklich spannend. Muss man schon einen Schluck trinken.
Und wann bist du gewechselt in die Ausschließlichkeit?
Ja, also als Orga-Referent war das der erste Weg sozusagen in die Ausschließlichkeit. Ich kam ja über die Filialdirektion, es war ja sowieso schon Ausschließlichkeit. Ne? Und als ich dann als Orga-Referent tätig war, lernte ich natürlich auch schnell Kölner leitende Angestellte kennen. Unter anderem mit Dr. Illigen damals, der dann irgendwann zu dem Vertriebsgeschäftsführer in Hamburg kam, das war Klaus Schwarz damals, und zu Jürgen Koberg und sagte, ob er mich mal ausleihen könnte, so für ein paar Tage. Da gäbe es ein Projekt und da könnte ich ja vielleicht ein bisschen unterstützen, so mit dem, was ich so kann. Hab dann also mein Köfferchen gepackt, das hieß so, komm mal so für 2-3 Wochen, für 2-3 Tage nach Köln.
Ja.
Waren dann 2 Jahre.
Okay.
Habe da verschiedenste Projekte mitgemacht, Teilprojektleitung gemacht, das Gute Agentur- und Vergütungssystem, als das, was ist ja heute,
dabei.
Ja, das ist ja auf dem Papier entstanden. Es war alles fertig, es sollte umgesetzt werden, die Linie übergeben werden, das Projektteam hatte sich aufgelöst und technisch funktionierte nichts. Und dann kam der Illigen auf die Idee, sagte, naja, du weißt das auch als Orga-Referent, worum es eigentlich geht. Ich brauche Leute, kannst du das Thema heilen? So. Und dann saß ich da in Köln und dann sagte Elding, ich habe hier noch eine Mitarbeiterin, die kriegst du mal dazu. Damals im Vorstandsressort war der Gerd Meier zuständig. Ich habe weder Geld noch Personal noch Räume noch sonst was. Der nahm dann damals so einen Anweisungszettel bei der Gotha, sagte, es gibt kein Budget, aber ich unterschreibe dir den mal blanko. Und du kennst ja die ganzen...
Die Zeiten sind echt lange vorbei.
Ja, ja, das ist heute undenkbar.
Undenkbar.
Aber so bin ich dann halt zu solchen Jobs gekommen, sagte, such dir einfach ein paar Leute zusammen und wenn die nicht freiwillig kommen, dann sag, ich hätte das gesagt. So. Ja. Also bin ich dann losgezogen und 2 Wochen später hatte ich ein 20-Mann-Team. Und wir hatten waschkörbeweise Beschwerden von Agenturen, weil irgendwelche Provisionen nicht oder falsch abgerechnet wurden oder was auch immer. Dann haben wir das Ganze angefangen zu sortieren, mit der EDV zu reden, das Ganze wieder auf den Weg zu bringen. Ist uns dann auch irgendwann gelungen. Mit den ganzen Fehlern funktionierte denn das Vertriebsberichtswesen bei der Gotha nicht?
Ich glaube, wir müssen das ein bisschen abkürzen, weil wir kommen jetzt wirklich in Tiefen rein.
Also das habe ich dann auch noch mitgemacht. Ja, okay. Und weil das Ganze so schön war, kam ja dann irgendwann später auch noch die Berlin-Kölnische dazu. Mhm. Und da sagte die Alte, du hast das jetzt so schön mit dem Gotha-Agenturvergütungssystem gemacht. Ich war dann in dem Projekt drin, Zusammenlegung der Gelben und der Blauen in der Ausschließlichkeitsorganisation, also Zusammenführung der Ausschließlichkeitsorganisationen der GVB und der Gotha Leben. Naja, dann kannst du das mit dem Berlin-Kölnischen auch noch machen.
Okay, da das, gehen wir jetzt nicht tiefer rein.
Nein, aber es ist eine spannende Phase. Ja. Ich bin immer zu den Jobs gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte einen solchen.
Gut, war das dann auch so, als du wieder nach Hamburg kamst?
Dann sagen wir so, das war schwierig, aus Köln wegzukommen. Irgendwann hatte ich dann natürlich die Gespräche. Ich hatte ja, wie gesagt, Frau und Kind, die lebten hier in Norderstedt bei Hamburg. Mhm. Und ich wollte mal irgendwann wieder zurück, also täglich bei meiner Familie sein oder häufiger. Und gesagt, ich mache wieder einen Außendienst, wurde mir auch beschieden, habe das dann auch gemacht. Hieß es ja, du hast ja dieses Projekt Zusammenlegung mit der Vertriebsdirektion gerade umgesetzt, da weißt du, oben in Kiel ist was frei. Ich wollte Orga-Leiter werden, man hat mir eine Woche Bedenkzeit gegeben, ich wurde dann direkt VD-Leiter.
Aha, okay.
Ohne AC, ohne alles, so nach dem Motto, mach mal, wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe auch am Anfang jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Mhm. Ich bin auch null darauf vorbereitet worden.
Ja, das ist auch wirklich kaltes Wasser.
Das, jetzt das auch war sagen. Wirklich volle Elle rein und habe natürlich gleich in der ersten Woche den 60. Geburtstag eines großen, wichtigen Generalagenten verpennt.
Ja.
Hat mir auch keiner gesagt. So, daraufhin hatte ich erstmal die Hälfte der Mannschaft gegen mich.
Ja,
nach so, dem Motto, der nimmt uns ja nicht ernst, der Junge.
Wie alt warst du da?
Da war ich mit Ende 20.
Ja, ich meine, warst du dann der jüngste VD-Leiter?
Oder nee, nein. Das gab war tatsächlich, das Klaus? Denn die jüngste VD-Leiter damals bei der Gotha war Martin Gräfer.
Ah, okay.
Ich war ein Jahr älter, als ich da in die Rolle reinkam. Naja, aber ich habe das auch dann nicht lange gemacht in Kiel, weil es kam dann wieder ein Anruf. Weiß ich gar nicht, ob das so eine öffentlich tolle Geschichte ist.
Nee, dann erzähl sie. Wenn du das vorher. Wir kommen jetzt also mal Richtung Hamburg.
Da wurde ich dann sozusagen ein bisschen gezwungen, da musste ich nochmal 3-4 Monate noch.
Ja, so. Gut.
Dann kam ich also zurück, war dann nun endlich wirklich VD-Leiter, habe diesen Job an verschiedenen Standorten hier oben im Norden, erst in Kiel, dann in Hamburg, dann Hamburg für Kiel mit, dann Lübeck mit dazu und letztendlich aus Hamburg dann 18 Jahre lang für die Gotha gemacht. War wirklich eine tolle Zeit, viel Erfahrung. In 18 Jahren im Versicherungsvertrieb hat sich viel auch an Rahmenbedingungen geändert. Das war ja, ich sag mal, vor 20, 25 Jahren, wer bei 3 nicht auf dem Baumarkt wurde eingestellt. Entschuldigung, wenn man das mal so direkt sagt. Das war so noch die Auswirkungen früher guter Leben. Das hatte mit klassischer Agenturarbeit, wie man sie auch eigentlich heute hat, weniger zu tun. Aber es war echt spannend, das mit den Menschen zu entwickeln. Also viele Leute hier oben im Norden, inklusive übernommener Azubis, die habe ich tatsächlich alle eingestellt. Also auch heute hier bei uns im Team, wo ich jetzt bin, sind ehemalige Azubis von mir und das ist total schön. Also langsam gehöre ich aber jetzt zu den Alten. Also ich habe dann
zu einer Erfahrenen. Ach, Lotte hat mir gesagt, wir sind nicht alt, wir sind erfahren. Okay. Also ne, weißt du Bescheid. Gut. Wie kam das dann, dass du hier, also Maklerbetreuung, ihr seid ja keine Maklerbetreuer, ihr seid Vertriebsmanager, oder?
Wir sind Vertriebsmanager, ich sage aber immer Maklerbetreuer. Also wenn man auf dem Markt irgendwo unterwegs bist und du sagst, du bist Maklerbetreuer Komposit, weiß jeder, was du tust.
Ja, okay.
Wenn ich sage, ich bin Vertriebsmanager oder in der letzten Struktur hieß mir Direktionsbevollmächtiger, dann gucken sie mich an und fragen, ob ich bei der Bundesbahn arbeite. Das hat nichts mit Versicherung zu tun. Also okay. Deswegen sage ich, bei mir auf der Visitenkarte darf ich auch nicht so richtig laut sagen, da steht auch Maklerbetreuer tatsächlich drauf. Fertig.
Okay, jetzt ist es im Äther, alles gut.
So.
Wie kam es dazu?
Das war ein Gespräch, was ich damals 2016 mit meinem damaligen Chef hatte, nachdem ich vorher ein Gespräch mit einem Vorstand bei der Gotha hatte, dem ich Sachen gesagt habe, die er nicht so gut fand. Er sagte, er hatte eine andere strategische Ausrichtung von mir erwartet in dem Job. Und dann kam die Struktur und dann hieß es, ja, aber nicht mehr in Hamburg. Und da habe ich gesagt, nee, ich will aber in Hamburg bleiben. Und nun bin ich ja schon lange bei der Gotha. Und mein heutiger Chef, Raimund Kettler, also war ja auch damals schon Leiter der Maklerdirektion, bin ich über den Flur gegangen. Ich sage, Raimund, wir müssen heute Mittag mal essen gehen. Ich will hier in Hamburg bleiben. Hast du einen Job für mich?
Ja.
Auf dem Spaziergang ist er kurz stehen geblieben, dreht sich um, sagte, ja klar, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich gesagt, na gut, dann wechsle ich jetzt mal auf die andere Seite. Mhm. Familiär ja viel vorgeprägt in der Geschichte, fand ich auch total spannend. Mhm. Damals sagte ein Kollege von mir, Olli Schollenberger, der ist ja heute gar nicht mehr bei der GOTA, sagte, wie ist denn das jetzt so auf der anderen Seite der Macht? Ich sage, richtig.
Okay.
Es ist total cool, nach 18 Jahre lang Leitung mit Menschen, viel Menschen arbeiten, hatte das ja inhaltlich wenig mit Versicherungen zu tun.
Stimmt.
Heute als Maklerbetreuer bist du doch wieder sehr nah am Underwriting dran, auch wieder an Menschen, aber du bist näher am Versicherungsprodukt.
Und das gefällt dir?
Und das macht mir wieder total Spaß. Das hat dann auch dazu geführt, man muss sich da auch wieder irgendwie wieder reinfuchsen. Nach 18 Jahren bist du eigentlich irgendwie aus dem operativen Geschäft raus. Mhm. Ja? Hab dann schnell angefangen, ich sag, du musst in diese Maklernetzwerke reinkommen, du musst in die fachlichen Netzwerke reinkommen. Mhm. Maklernetzwerke habe ich erstmal sofort, ich bin in den Hamburger Börsenkreis eingetreten. Mhm. Also das ist so ein informeller Kreis, wo aus den damaligen Underwritern, die zur Hamburger Börse gingen. Sehr wertvolles Netzwerk. Mhm. Ich bin Mitglied geworden beim Hamburger Ehrbaren Kaufmann. Also ich gehöre zu den 800 ehrbaren Kaufmännern zu Hamburg. Mhm. Auch sehr spannend, weil auch natürlich da trifft man viele aus der Versicherungswirtschaft, nämlich die alle Makler am Markt sind. So. Mhm. Waren also richtige Schritte. Dann habe ich über Fortbildung GOTA intern, nebenbei noch den technischen Anwalter gemacht. Mhm. Also das ist ja Sache und TV-Geschäft. Mhm. Um also wirklich mich auch da schnell wieder aufzuladen, auch eine Reputation jetzt außerhalb der persönlichen Connection, auch über die fachlichen Part aufzubauen, ist mir dann auch ganz gut gelungen. Mhm. Und es macht mir auch total Spaß. Und ich habe wirklich bei der GOTA in der Vergangenheit schon viele komische Sachen gemacht. Da kam Raimund zu mir an und sagte, ja, pass auf, da haben wir so einen Vertriebspartner, da muss ein neues Versicherungskonzept entwickelt werden.
Ja.
Da kommt ja jetzt sowas wie die GGP, also die gab es damals live noch nicht, die gab es nur auf dem Papier.
Mhm.
Kannst du da mal irgendwie für so eine große Mineralöl-Tankstellenkette, die gerade in der Gesellschaftsstruktur verändert worden ist, musste mal schnell ein neues, modernes Produkt an die Rampe gestellt werden, weil das sonst über den Konzern plötzlich die ganzen Versicherungsdeckungen, die sollten nach England gehen.
Oh,
das wollte weder der Makler noch die GOTA. Und dann habe ich gesagt, na gut, jo, dann basteln wir uns jetzt mal ein Multiline-Produkt für Tankstellen. Auf Basis der GGP, also heute ja nur noch GP.
Gewerbeprotekt.
Gewerbeprotekt, genau, also der digital-gewerbliche Tarif der GOTA halt. Ich habe das System von Anfang an gleich pervertiert. Also,
gehen wir da bitte nicht
drauf ein. Da gehe ich nicht weiter drauf ein. Aber da sieht man, wie doch alles da möglich ist, wenn du irgendwas für besondere Zielgruppen machen musst. Das ist heute, ist ja, für die, die bei der GOTA sind, wissen, was dann eine Rahmenvereinbarung ist, in der Bedeutung.
Mhm.
Das ist zum Teil die zweitgrößte Rahmenvereinbarung vom Beitragsvolumen geworden. Inzwischen, glaube ich, nur die drittgrößte nach der Firma-Rahmenvereinbarung tatsächlich.
Ja, Wahnsinn. Also ich will jetzt aber, ich habe gerade so gedacht, Wahnsinn, wir haben echt nochmal so GOTA-Geschichte aufgerollt anhand eines Menschen. Sehr spannend, hatte ich so in der Form auch noch nicht, also ist was Neues. Ich komme jetzt aber zu meiner ersten Kernfrage und da müsstest du dich aber jetzt schon etwas kürzer halten.
Okay.
Wofür brennst du?
Für Menschen. Ehrliches Zusammenarbeiten, offenes Zusammenarbeiten.
Mhm.
Und auch durchaus für ein bisschen Kreativität. Ich hasse das, wenn Leute sagen, da bin ich nicht zuständig für.
Ah. Mhm.
Das gibt es nicht. Also das ist, wir arbeiten mit Menschen. Wir sind Dienstleister in einer Branche, die nicht unbedingt beim Endverbraucher den besten Ruf hat.
Ja, leider immer noch nicht.
Ja, das ist leider immer noch so.
Mhm.
Und dem kann man nur mit Offenheit und Ehrlichkeit und Direktheit begegnen.
Mhm.
Ja. Und so arbeite ich mit Menschen und mit meinen Vertriebspartnern und finde es manchmal fürchterlich, wenn ich selber meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann und dann irgendwo anrufen muss, sagen, habe ich nicht geschafft, weil, dann sagen die, ja, ist alles okay. Ich sage, aber entspricht nicht dem, was dein Endkunde, weil dann meistens arbeite ich ja mit Vermittlern zusammen, so erwartet. Also der wartet ja auch auf dich und du wartest auf mich. Also es ist irgendwie alles dann schwierig, wenn da mal irgendwas ist. Ich war jetzt gerade mal gesundheitlich ein paar Tage länger ausgefallen. Das ist ganz, finde ich, ganz schwierig dann. Aber im Grunde genommen wichtig ist mir die ehrliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil das ist eine tolle Branche. Wir haben eine Vielfalt, du hast gerade ein bisschen was von meiner Lebensgeschichte gehört. Du kannst dich in jede Richtung in dieser Branche entwickeln. Egal, ob du technisch, ob du Mitmensch, ob du mathematisch, ob du der EDV-Nerd bist oder der Schädling. Also, und wobei Schädling meine ich nicht despektierlich. Also sich in so tief in die Fachlichkeiten reinarbeiten. Das ist so toll und vielfältig. Und wenn man heute mit jungen Menschen, mit Azubis redet, die alle sagen, ah, ja, Versicherung und aber wenn sie dann alle dabei sind, dann ist das so wie der Versicherungsvertreter von nebenan, wenn du den Kunden fragst. Also Versicherungsvertreter, also ganz komisches Wort. Aber den ich habe, der ist okay. Mhm. Ja? Warum ist der okay? Weil Menschen ehrlich miteinander umgehen, weil da positive Erfahrungen gemacht werden, die nicht dem Bild entsprechen, was leider so vorherrscht. Also meine Leidenschaft brennt für Menschen und die Sache.
Ich sag dir noch was. Gestern habe ich mit den Azubis hier auch gesessen und habe gesagt, wie ist das für euch? Also erstmal gefragt, wo kommt ihr her? Wolltet ihr Versicherung? Die meisten schon, also so. Und dann haben sie gesagt, hier ist besonders, dass sie hier auch ernst genommener Partner sind, dass ihr ja diese Tridems habt, ne? Also dass du als Maklerbetreuer gemeinsam mit jemand aus dem Innendienst und mit dem Senior, wird das ja bei euch genannt, und auch mit, dass der Azubi oder die Azubine ein Junior ist und dass ihr gemeinsam auf den Kunden guckt. Und sie haben gesagt, was sie hier toll finden ist, sie haben Kundenkontakt, Kunde, sprich bei euch die Makler, sie werden tief fachlich auch nochmal mit reingenommen, sie können halt auch berechnen, tarifieren, sie bekommen die Fachlichkeit, sie erleben euch als Menschen und ihr seid praktisch ja alleine für sie da, also wer mit dir arbeitet, kann dich halt eben auch ansprechen. Ja, okay. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist ein gutes Vorbild. Ich glaube, das brauchen die jungen Leute und ich habe, als du das gerade sagtest, gedacht, könnte man als Werbung für unsere Branche nehmen.
Schön, danke. leider hat die Branche so viel Werbung in der Beziehung nötig. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es eine tolle Branche ist. Ja. Auch mit all dem, was sich die nächsten Jahre entwickeln wird. Also ich glaube, wir sind so vor einer fundamentalen Änderung. Alles, was uns jetzt KI begleitet, Wirtschaftsdaten, alles Mögliche. Aber KI ist da ein ganz großer Treiber. Es wird spannend bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da bin ich 100% bei dir. Ja. Du hast uns, meine nächste Frage ist ja, was hast du als letztes gelernt, weil ich bin ja Teil der Akademie Vertrieb. Ja. Du hast schon gesagt, du hast den technischen Underwriter gemacht. Hast du auch was im privaten Bereich gemacht oder gelernt?
Man lernt ja sein Leben lang nicht aus. Ich habe gerade eine Eigentumswohnung, eine kleine, gekauft, die ich gerade kernsaniere. Oh. Und man lernt auch wieder viel technische Sachen mit Handwerkern zusammen. Und auch, was dann angeblich alles geht. Und wenn sie dann da stehen, sagen, nee, so geht das doch nicht.
Und du hast uns ganz am Anfang gesagt, mach besser keine Ausbildung im handwerklichen Bereich, weil du zwei linke Hände hast. Ja. Ist das immer noch so?
Ja, also ich bin da wirklich Handlanger und Dienstleister, der Handwerker.
Du kochst den Kaffee oder du bringst die
Ich bringe auch mal einen Kaffee mit und ich habe auch ein paar Tapeten abgeschnitten und irgendwo ein bisschen Krempel da rausgetragen. Und als es darum ging, irgendwas irgendwo abzukloppen oder wegzuhauen, ja, ich hatte zwar nächsten Tag Muskelkater, das kriege ich ganz gut hin. Aber zu verstehen, gerade wie Elektro funktioniert mit irgendwelchen Wechselschaltungen hin und her, an was du da alles denken musst. Und das Schlimmste ist der deutsche Dschungel, wenn du eine energetische Sanierung machst. Wir kriegen eine Förderung. Etwa die Hälfte des Förderbetrages gebe ich dafür aus, um diese Förderung zu bekommen. Weil du musst hier ein Gutachten, du musst da einen Energieberater, alles, was du sonst nicht brauchst. Also etwa die Hälfte des deutschen Förderbetrages verschwindet in diesem bürokratischen Dschungel, der, wenn ich das vorher geahnt hätte, ich es gelassen hätte. Okay. Weil der hat mich und meine Partnerin Stunden und Tage gekostet. Verrückt, was wir in Deutschland haben.
Dann nochmal zurück aufs Lernen. Was bist du für ein Lerntyp? Lernst du durch Bilder, durch Zuhören? Guckst du Videos? Was machst du? Wie lernst du?
Wenn ich so auf die Schullernzeiten, Studienzeiten gucke und auch später, wenn ich Vorträge gehalten habe, ich habe mir alles aufgeschrieben. Also ich habe alles immer reduziert in der Spickzettel-Methode. Der Spickzettel war fertig, dann brauchte ich ihn auch nicht mehr. Aber ich habe es immer alles auf diese Stichwörter reduziert und das mit über diese Stichwörter mit Bildern eigentlich abgelegt für mich. Mhm. Wenn ich dann ein Stichwort gelesen habe, wusste ich, da hast du dir irgendwas aufgemalt und das sah so und so aus. Oder dazu gehörte das und das. Mhm. Also kann man jetzt als Lerntyp wahrscheinlich besser, professioneller beschreiben. Aber für mich ist das eigentlich so die Spickzettelmethode. Ja? Also okay. Immer wieder runter reduzieren. Das heißt, auch wenn ich heute irgendwo bei einem Vortrag stehe, habe ich meine Moderationskarte in der Hand. Nicht, weil da ein Text drauf steht, sondern weil einfach da ein Stichwort. Ich erzähle auch ganz gerne. Mhm. Und dann ist irgendwann die Zeit zu Ende und ich habe immer noch 5 Karten in der Hand. Scheiße, ich habe die Themen nicht genannt. Ich bin nämlich nicht dazu gekommen, deswegen muss ich mich selber sozusagen mit so einem Spickzettel oder Moderationskarte dazu hinbringen, das zu machen. Ich musste neulich mit einer Führungskraft der Gotha auf der Bühne stehen, vor Vertriebspartnern was erzählen und kriegte von der, und ich sollte die Moderationsrolle nur übernehmen, einen vorgeschriebenen Text. Mhm. Bis am Ende, da habe ich einen Schreck gekriegt, Gottes Willen, das lerne ich doch nicht auswendig, die Frage, und kriege dann eine auswendig gelernte Antwort oder eine abgelesene. Ja. Nein, die hat das genauso gemacht. Die hat es einfach, um das Ganze für sich so zu entwickeln, sich den Dialog einmal runtergeschrieben. nicht, damit wir ihn dann so vortragen, aber wir erstmal genug.
Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Es gibt da auch eine Geschichte, dass jemand das auch so gemacht hat, aber dann leider vorgelesen hat. Aha, ja. Und das war immer so unser Beispiel, wie willst du das denn machen? Oh, du hast Moderationskarten, du willst das doch hoffentlich nicht ablesen. Und dann sage ich, nein. Ich habe auch dieser Prozess des Aufschreibens, genau wie bei dir. Und was wir ja machen bei den E-Learnings, manchmal, wenn wir jemanden haben, der nicht dauernd vor der Kamera steht, dann können wir auch prompten. Ne? Dann kann das derjenige auch lesen, wie bei der Tagesschau. Ne? Die schreiben ja auch alles vorher auf. Aber ich mag auch dieses Freie. Ja. Ne? Auch so wie wir beide jetzt. Ne? Du wusstest, es gibt 3 Fragen. Wir kommen gleich auch zu der letzten. Und dann kann man da frei drüber reden. Wir stehen auch hier im Freiraum. Ihr habt ja diesen Raum hier Freiraum genannt. Finde ich auch eine sehr schöne Idee.
Ja, also die Namensgebung für den Raum, das war auch eine ganz spannende Geschichte.
Ach, erzähl.
Jeder durfte die Vorschläge machen. Mein Vorschlag war übrigens Manöverraum.
Ach du meine Güte.
Es ist dann der Freiraum geworden.
Ja, also ich verstehe, warum. Also ich meine, ich zucke da drauf, weil mein Mann war ja 12 Jahre Bundeswehr, ist auch sehr, das hat ihn auch wirklich geprägt. Ja. Und Manöver habe ich dann sofort eine andere Assoziation.
Ja, also
wo hattest du die Assoziation?
Also ich hatte die jetzt nicht zu Militär und Krieg, sondern einfach, da sitzen wir jetzt zusammen und machen mal einen Schlachtplan für das, was wir hier alles so umsetzen wollen. Das war so mein Leitgedanke dabei. Aber und das war auch, als ich den Vorschlag gemacht habe, waren wir auch noch weit vor dem Ukraine-Krieg. Da war das also auch noch nicht Alltagsthema. Mhm. Heute musst du ja mit solchen Sachen im Kontext ein bisschen aufpassen, was man da sagt.
Ja. Ist ja auch gut so, dass man das tut. Sag mal, bevor wir auf deine Schlussbotschaft kommen, eine Frage. Du hast vorhin gesagt, du gehörst zu den ehrbaren Kaufmännern in Hamburg. Gibt es da auch Frauen?
Ja.
Weil Kaufmännern gendert ihr? Wie macht ihr das?
Das ist tatsächlich, also der hieß, warte mal, früher hieß das der VIEK, ein ehrbarer Kaufmann zu Hamburg.
Ja.
Der Verein ist übrigens 506 Jahre alt.
Eieiei.
Damals war das wirklich eine Männerdomäne.
Ja.
Das war der Vorgänger aller Handelskammern.
Ah,
daraus sind die Handelskammern entstanden, aus dem VIEK.
Ja.
Und der ist jetzt tatsächlich, heißt der jetzt genderneutral, der ehrbaren Kaufleute.
Ah, okay.
Das ist also tatsächlich ein bisschen abgeändert worden, so dass man die Abkürzung VIEK noch benutzen kann, aber das ist genderneutral inzwischen gemacht, ist dem auch angemessen. Aus der Historie heraus war das sicherlich okay, vor 500 Jahren war...
Ja.
Wahrscheinlich selbst vor 50 Jahren war das noch eher richtig. Mm. Ist aber eine tolle Institution hier in Hamburg, wo wirklich die großen Kaufmannsfamilien, und das ist, also da triffst du die Ottos, Chibo, also da triffst du alle, da triffst du Leute aus dem diplomatischen Dienst. Auch tolle Veranstaltungen, die da stattfinden. Sehr nahe natürlich der Handelskammer. Es ist eigentlich ein beratendes Gremium der Handelskammer heute. Mhm. Das heißt, es gibt auch immer die Jahresabschlussveranstaltung zusammen mit dem Präses der Handelskammer, in der Handelskammer. Häufig auch mit sehr top benannten Gästen, die dabei sind. Dann kommt auch mal ein Gauck als ehemaliger Präsident vorbei oder sowas. Also das sind schon wirklich tolle. Im ersten Jahr des Ukraine-Krieges hatten wir via Videoschalter dazu die Klitschko-Brüder dazu geschaltet.
Ja.
Aus der Rolle Bürgermeister daraus, wie er das so wahrnimmt, wie man die Brücke dahin baut. Ne? Also es gibt ja auch über die Städtepartnerschaft hier nach Hamburg einige Verbindungen. Wirklich toll, es erweitert den Horizont.
Hört sich auf jeden Fall toll an. Ja. Und ich bin froh, dass ich nochmal nachgefragt habe. Ne? Dadurch habe ich nochmal eine mehr Info. Dazu aber auch noch eine Frage. Wenn du dann irgendwann mal nicht mehr arbeitest,
So,
muss man dann aus diesem da rausgehen? Oder? Aha, das bleibt, man kann das sein Leben lang?
Da kann man sein Leben lang tatsächlich mitmachen, weil es geht um die, also der Grundsatz des ehrbaren Kaufmännischen sind eher die ethischen Grundsätze der Kaufmannschaft. Und das liegt etwas in der Ehrlichkeit und der Person, wie sie miteinander umgeht. Und ehrlicherweise auch die meisten Kaufleute und Selbstständigen, es sind ja häufig Selbstständige, sind ja weniger denn die leitenden Angestellten, die kennen kein Rentendatum.
Ja, das stimmt.
Das gibt es da nicht. Also insofern, nein, man kann da einfach Mitglied bleiben. Ich sagte ja noch, zweitens bin ich bei im Hamburger Börsenkreis Mitglied. Da ist es tatsächlich so, da gibt es die Aktiven und die Passiven. Da muss man dann tatsächlich, wenn man in Rente geht, Pension geht, in eine andere Rolle. Dann gehört man zu den Ehrenmitgliedern. Das ist auch ganz schön, da wird man aber auch nur noch zweimal im Jahr eingeladen.
Aber das ist noch
zum Grünkohlessen und Jahresempfang. Aha. Das ist auch nett, immer noch ein nettes Netzwerk, aber man ist nicht mehr in der Arbeitsgruppe im operativen Geschäft dabei.
Das heißt, der ehrbare Kaufmann oder die Kaufleute. Ehrbaren Kaufleute ist eine Haltung.
Auch. Ja. Es geht also sehr viel um die ethischen Fragen im Handel.
Okay. Ja, und das hört natürlich nicht auf bis zum Tode.
Nee. Da ist man immer dabei. Entspricht mir auch von meinem Naturell, auch zu dem, wie ich erwarte, wie man auch bei uns mit der Branche mit Menschen umgeht. Ehrlich, offen, möglichst direkt, möglichst klar. Mhm. Passt.
Wunderbar. Ja, dann komme ich jetzt wirklich zum Ende. Und ich habe dir ja gesagt, überleg dir mal, gibt es was dir wichtig wäre, zum Schluss nochmal so in die Welt zu bringen, als Botschaft?
Also wirklich, das ist auch die Haltung zu unserem Job. Das ist ganz wichtig, auch in der Weiterentwicklung. Also wir haben es ja kurz angesprochen, wir werden uns ganz schnell weiterentwickeln in den Rahmenbedingungen, KI begleitet, EU, was da alles kommt. Aber auch das ist immer ein Thema, wie gehen Menschen ehrlich miteinander um? Wie offen gehen sie miteinander um? Und dann können sie auch alle ihre Kreativität mit einbringen. Aber wir arbeiten nicht im Beamtentum und einer Behörde, wo gesagt wird, ich bin nicht zuständig oder wenden sich drei Türen weiter, dann kriegst du wenigstens noch den Hinweis, wo du hingehen kannst. Manchmal stimmt sogar die Zielrichtung. Aber hier nimmst du das vom Kunden auf und nimmst es an und musst es machen. Und du musst ein bisschen begeistert sein für diesen Job. Also ich bin richtig begeistert für den Job und ich versuche das auch zu vermitteln.
Ja,
und das ist auch für die jungen Leute, mit denen du gestern gesprochen hast, die erfahren das und lernen es kennen, jetzt nicht nur von mir, sondern hier auch von den Kollegen und dann macht denen das auch Spaß. Ja, und es ist halt ein toller Job.
Es ist ein toller Job, würde ich genauso sagen. Und deswegen vielen Dank für all deine interessanten Dinge, einmal durch die Gotha-Welt und auch durch die Hamburger Geschichte und so. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich danke dir sehr.
Sei froh, dass du mir nur zwei Fragen gestellt hättest, sonst würden wir in einer Stunde immer noch hier stehen.
Also ich habe jetzt schon manchmal gesagt, vielleicht sieht man sich auch noch mal wieder. Ich werde ja auch wieder nach Hamburg kommen und wer weiß, vielleicht gibt es ein Thema, wo wir sagen, da wäre es gut, noch mal drüber zu reden.
Sehr gerne.
Ich danke dir. Und bis ganz bald. Und bevor ich dann dir das Schlusswort gebe, einen herzlichen Gruß an euch. Ich hoffe, ihr folgt uns weiterhin und die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, auch mal wieder vorm Mikrofon zu stehen und euch was zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat es übrigens Spaß gemacht hier. Ich erzähle halt auch ganz gerne mal was.
War kaum zu merken. Ja, okay. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.